Guten Abend, liebe Zuhörer, zur Sendung Einmischen. Wir haben uns dazu entschieden, die heutige Sendung zum Thema Protect the Protest einer aktuellen Kampagne von Amnesty International zu widmen.
Genau, Andi, denn Protest ist ein wirksames Mittel, um Menschenrechte zu schützen und auf Missstände aufmerksam zu machen. Alle Menschen haben das Recht, friedlich zu demonstrieren. Dabei dürfen sie frei, gemeinsam mit anderen und öffentlich ihre Meinung kundtun.
Und es zeigt sich immer wieder, Protest hat eine starke Kraft, um Veränderungen herbeizuführen und Ungleichheiten abzubauen.
Dabei schließt Protest neben den klassischen Demonstrationen auf der Straße in Form von Protestmärschen oder stationären Versammlungen auch andere Aktionsformen mit ein, wie zum Beispiel Online-Aktivismus, politische Petitionen, Aktionen des zivilen Ungehorsams oder auch Kunstauktionen.
Vor allem in den vergangenen Jahren sind starke Protestbewegungen entstanden, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt inspiriert haben, auf die Straße zu gehen und Gerechtigkeit anzufordern. Und das mit Erfolg.
Ja, zum Beispiel die Black Lives Matter-Proteste gegen strukturell verankerten Rassismus, die MeToo-Bewegung, die sexuelle Rechte und die Gleichstellung der Geschlechter einfordert, oder Fridays for Future, die auf die globale Bedrohung des Klimawandels aufmerksam machen und sie so auf die politische Agenda setzen.
Doch leider wird das Recht auf Protest derzeit massiv bedroht. Staatliche Behörden greifen in weiten Teilen der Welt zu immer neuen Mitteln, um organisierten Protest zu unterdrücken.
Und das ist so besorgniserregend. Regierungen erlassen repressive Gesetze, inhaftieren willkürlich Demonstrierende und gehen mit Gewalt gegen Demonstrierende vor. Teils sogar mit tödlichem Ausgang. Um Protest zu schwächen, werden Online-Inhalte zensiert und das Internet sogar teilweise ganz abgestellt. Dazu haben wir doch auch noch ein paar Zahlen aus dem aktuellen Amnesty-Report, Andi.
Ja, genau. In viel zu vielen Ländern der Welt reagieren Regierungen auf Proteste mit Repressionen. Laut Amnesty International betrachtete dahingegen das Verhalten von 156 Staaten das traurige Ergebnis: in 54% der Länder, das heißt in 85 Staaten, setzten Sicherheitskräfte unrechtmäßige Gewalt gegen Protestierende ein.
Und in 35 Ländern gingen sie sogar mit tödlichen Waffen vor. In der Hälfte der Staaten, nämlich in 79, wurden Aktivisten willkürlich festgenommen. In 29 Ländern wurde das Recht auf friedlichen Protest eingeschränkt. Nicht nur Gewalt und drohende Inhaftierung schränken das Recht auf Protest ein. Auch der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Überwachung von Einzelpersonen und Gruppen greift massiv in das Recht auf Demonstration ein. Durch das Wissen, ständig überwacht zu werden, scheuen sich so viele Menschen davor, ihre Menschenrechte auszuüben und zum Beispiel an Demonstrationen teilzunehmen.
Das gilt verstärkt für Menschen, die ohnehin schon Ausgrenzungen erleben und marginalisiert werden. Ein Verbot von Gesichtserkennungstechnologie ist daher besonders wichtig. Zum einen, um das Recht auf Privatsphäre und Nichtdiskriminierung zu schützen. Zum anderen, um das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu gewähren.
Hierzu richtet Markus Nbiko, der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, einen Appell an die EU. Er sagt, ich zitiere: Wer gegen Unterdrückung und Leid auf die Straße geht, braucht Unterstützung durch Öffentlichkeit und politischen Druck von Regierungen. Unterstützung bedeutet auch, dass Deutschland und die Europäische Union den Export von biometrischen Überwachungstechnologien verbietet, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen.
Er betont weiter, dass solche Technologien in Ländern wie Iran oder Russland willkürlich eingesetzt werden, um friedlich Protestierende zu identifizieren und zu verfolgen. Er fordert vom EU-Parlament und EU-Ministerrat, mit einer entsprechenden Regelung in der Verordnung zur Regulierung künstlicher Intelligenz dieses wichtige Verbot wirksam zu verankern.
Und weil für viele Menschen auf der Welt die freie Meinungsäußerung nicht mehr möglich ist, hat Amnesty die Kampagne Protect the Protest ins Leben gerufen. Sie richtet sich gegen die Unterdrückung von friedlichem Protest, solidarisiert sich mit den Betroffenen und unterstützt die Anliegen sozialer Bewegungen, die sich für die Menschenrechte einsetzen.
In Zeiten, in denen Proteste gewaltsam niedergeschlagen werden und repressive Gesetze die Ausübung dieses Menschenrechts vermehrt einschränken, möchte Amnesty damit ein Zeichen setzen.
Dabei stellt sich Amnesty International solidarisch neben die Bewegungen, die gewaltsam unterdrückt werden, und erinnern Staaten an ihre Pflicht, Protest nicht nur zu respektieren, sondern auch erst zu ermöglichen.
Wie protestieren Menschen und welche Arten von Protest gibt es? Wofür ist Protest überhaupt gut und kann er tatsächlich etwas bewirken?
Protest ist eine Form der gewaltfreien direkten Aktion, die die Möglichkeit bietet, Missstände und Forderungen im öffentlichen Raum zum Ausdruck zu bringen. Dafür gibt es unterschiedliche Formen und Aktionen, wie zum Beispiel Streiks, Märsche, Mahnwachen, Kundgebungen oder Boykotte.
Protest kann Debatten anstoßen und gesellschaftliche Denk- und Sprachweisen ändern. Es können relevante Themen auf die politische Agenda gesetzt werden, die zu konkreten staatlichen Maßnahmen führen.
Protest ermöglicht zudem gesellschaftlichen Minderheiten oder marginalisierten Gruppen, sich kollektiv gegen diskriminierende Verhältnisse einzusetzen. Stimmen, die mitunter als Einzelne aufgrund gesellschaftlicher Zuschreibungen nicht gehört werden, können durch Protestbewegungen Gehör erlangen. So kann es gelingen, sich wirksam unterdrückenden Strukturen entgegenzustellen.
Werfen wir einen Blick auf historische Protestbewegungen. Wofür waren sie wichtig und haben sie etwas verändert, Gerold?
Protestbewegungen im öffentlichen Raum haben im Laufe der Geschichte immer wieder dazu beigetragen, dass Menschenrechte erstritten und verteidigt werden konnten. Im vergangenen Jahrhundert war das unter anderem der Salzmarsch in Indien 1930, der sich gegen die britische Kolonialherrschaft richtete.
Als Beispiel für erfolgreichen Protest kann man auch in die 1950er und 60er Jahre zurückgehen. Der individuelle Protest von Rosa Parks gegen die Segregation in den USA konnte auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene getragen werden, als sich eine Vielzahl von schwarzen Menschen zum Boykott der Busse in Montgomery entschloss.
Der Marsch auf Washington 1963 für die bürgerlichen und wirtschaftlichen Rechte der schwarzen US-Amerikaner oder die wöchentlichen Proteste der Mütter von der Plaza de Mayo in Argentinien in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts erlangten internationale Aufmerksamkeit.
Das sind alles positive Beispiele, wie Protest, manchmal nur von einer Person ausgelöst, gesellschaftliche Missstände und Ungerechtigkeiten abschaffen kann. Natürlich haben auch damals die Machthaber versucht, diese Proteste zu unterdrücken, und die Menschen brauchten viel Mut und Durchhaltevermögen, sich ihnen entgegenzustellen. Doch wie ist es aktuell? In welchen Regionen wird demonstriert und mit welchen Mitteln werden diese Proteste besonders beschränkt?
Derzeit ist die globale Tendenz zu beobachten, dass Protest von den Machtinhabern vordergründig als Gefahr für die Öffentlichkeit gesehen und demnach stärker beschränkt wird.
Und wie äußert sich das?
Nun, das äußert sich zum einen in stark repressiver Gesetzgebung. Beispiele hierfür sind unter anderem die ständigen Verschärfungen des Versammlungsgesetzes in Russland, wie zuletzt die neu vorgesehenen Strafen für Protest gegen die russische Invasion in der Ukraine. Und sogar in Australien wird die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen mit hohen Geld- und Gefängnisstrafen versehen.
In Indonesien wurden nicht genehmigte Demonstrationen verboten und in der Türkei schränkt das neue Desinformationsgesetz zivilgesellschaftlichen Protest massiv ein.
Zudem erzielt die systematische Überwachung von Protesten einen Abschreckungseffekt, so zum Beispiel durch den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie bei Black Lives Matter-Protesten in den USA.
Und hinzu kommt, dass Sicherheitsbehörden vielfach gewaltsam gegen Protestierende vorgehen.
Besondere Aufmerksamkeit erzielen bei uns zurzeit die Proteste im Iran seit September 2022, bei denen rund 22.000 Demonstrierende willkürlich inhaftiert und Hunderte von den Sicherheitsbehörden sogar getötet wurden.
Ich finde es entsetzlich, dass viele dieser Menschen aus nächster Nähe erschossen wurden. Andere wurden verschleppt, gefoltert, in Isolationshaft gehalten oder in unfairen Gerichtsverfahren zu langen Haftstrafen verurteilt. Einige sogar zum Tode.
Ja, und 4 Menschen wurden bereits hingerichtet, Andi. Und mindestens 24 Menschen droht aktuell die Hinrichtung. Darüber hinaus hat Amnesty International landesweit bereits mehr als 200 Todesfälle namentlich dokumentiert, darunter 44 Minderjährige und Kinder.
In jüngerer Vergangenheit haben die iranischen Behörden zudem Dutzende Bürger und Bürgerinnen mit doppelter Staatsangehörigkeit inhaftiert, darunter der Deutsch-Iraner Yamjid Shammat und die iranisch-deutsche Frauenrechtlerin Nahed Taghavi. Taghavi wurde im Oktober 2020 festgenommen, monatelang in Isolationshaft gehalten und gefoltert. In einem unfairen Gerichtsverfahren wurde sie zu 10 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt.
Mariam Klaren, Taghavis Tochter, sagt über die andauernden Proteste in ihrem Heimatland: Was sich jetzt im Iran ereignet, geht über frühere Protestwellen hinaus. Getragen werden die Proteste durch alle Schichten, Geschlechter und Altersklassen, durch das gesamte Land. Noch immer demonstrieren etwa die Menschen in Zahedan, der Provinzhauptstadt Baluchistan, jeden Freitag dort. Sie kämpfen für Selbstbestimmung und Meinungsfreiheit und für Selbstverständlichkeiten wie das Singen und das Tanzen auf den Straßen. Auch viele Monate nach dem Tod von Jina Mahsa Amini kann der Ruf nach Freiheit nicht erstickt werden.
Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch auf unsere Aktion zum Schutz der mutigen Menschen im Iran hinweisen. Diese Aktionen wenden sich gegen die drohenden Hinrichtungen. Auf der Website von Amnesty International können Sie sich online im Rahmen von Petitionen und Urgent Actions aktuell für die Freilassung von 4 iranischen Gefangenen einsetzen. Nahed Taghavi ist eine davon.
Und nicht nur im Iran, auch in Kasachstan wurden über 10.000 Menschen nach Protesten verhaftet. Es kam zum Einsatz von scharfer Munition und Gummigeschossen sowie der Misshandlung und Inhaftierung unter unmenschlichen Bedingungen. Mindestens 219 Demonstrierende kamen ums Leben. Warum gab es dort eigentlich Proteste, Andi?
Im Januar 2022 gingen in Kasachstan tausende Menschen auf die Straße, um gegen den drastischen Anstieg der Treibstoffpreise zu protestieren. In Almaty und anderswo brach Gewalt aus. Als die Sachschäden und die Zahl der Verletzten zunahmen, eskalierte die Lage. Präsident Tokayev wies die bei den Demonstrationen anwesenden Truppen an, ohne Vorwarnung das Feuer zu eröffnen.
Na, da kann ich mir vorstellen, da gab es viele Tote, nicht wahr?
Ja, genau, leider. Die offizielle Zahl der während der Proteste getöteten Personen lag laut Regierung bei 238. Darunter befanden sich 19 Personen, die als Angehörige der Polizei oder der Armee identifiziert wurden. Unabhängige internationale Untersuchungen der Vorfälle hat die Regierung Kasachstans aber bisher nicht zugelassen.
Im Zuge dessen unterdrückten die Behörden die freie Meinungsäußerung und blockierten unabhängige Informationen, indem sie Journalisten und Journalistinnen und Aktivisten festnahmen und schikanierten, das Internet abschalteten und die sozialen Medien und andere digitale Kommunikationsmittel blockierten.
Ein Beispiel dafür, wie Kasachstan mit unbequemen Bürgern umgeht, ist das Schicksal des Journalisten Jambulat Mamai. Jambulat Mamai war Chefredakteur der Zeitung Tribuna, deren Betrieb mittlerweile eingestellt wurde. 2019 gründete er die Oppositionspartei DPK und wurde ihr Vorsitzender. Bis heute versucht sie vergeblich, eine offizielle Registrierung zu erlangen.
Die Willkür des Staates zeigt sich aber in seinem ganzen Ausmaß nach den Protesten im Januar, an denen Mamai friedlich teilnahm. Im Anschluss wurde er zu einem Verhör einbestellt. Und mit diesem Verhör begannen die Ermittlungen gegen ihn wegen des angeblichen Organisierens von Massenunruhen.
Nachdem er im Februar 2022 eine Mahnwache zum Gedenken an die Opfer der Gewalt in Almaty geplant hatte, wurde er festgenommen und zu 15 Tagen Verwaltungshaft verurteilt. Aber er kam keinesfalls nach diesen 15 Tagen frei. Nein, sein Haft wurde mehrfach verlängert und seit November steht er unter Hausarrest.
Na, da kann ich mir vorstellen, dass die Begründung dafür sicherlich mehr als fadenscheinig ist.
Ja, auf jeden Fall. Was das betrifft, ist dieses Land auf ganz üble Weise kreativ. Angeblich hatte Mamai im Jahr 2021 Regierungsvertreter beleidigt und falsche Informationen verbreitet, womit er gegen 2 Paragraphen des Strafgesetzbuches verstoßen haben soll. Später wurde ihm vorgeworfen, Massenunruhen organisiert zu haben.
Jambolat Mamai weist alle Vorwürfe von sich und gibt an, nie Polizisten direkt beleidigt zu haben, sondern nur allgemeine Bemerkungen über die bei den Protesten im Januar anwesenden Polizeikräfte gemacht zu haben. Er bestreitet auch, falsche Informationen verbreitet zu haben und macht geltend, dass es sein Recht gewesen sei, eine spontane Versammlung zu organisieren, um die Bergleute zu unterstützen, die im Januar in der Stadt Shangaösen protestierten. Er betont, dass seine Teilnahme an den Protesten friedlich gewesen sei.
Kurz und gut, Jambolat Mamai hat lediglich seine Rechte auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit wahrgenommen. Aber das hat seiner Regierung einfach nicht gepasst.
Genau. Ein weiteres Beispiel für die Einschränkung der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit ist das Land Peru. Dort wurden während der Regierungskrise im Jahr 2022 mindestens 20 Menschen bei Protesten getötet.
Nach einer langen politischen Krise eskalierte in Peru die Gewalt. Insbesondere in Lima und anderen großen Städten kam es im Zusammenhang mit der versuchten Niederschlagung der Proteste zu zahlreichen Menschenrechtsverletzungen.
Mehrere Menschen wurden durch Schusswaffen getötet, darunter auch 2 Jugendliche. Dutzende von Menschen, darunter sowohl Zivilpersonen als auch Polizeibeamte und Journalisten, wurden durch Schusswaffen und Schlagwerkzeuge verletzt.
Darüber hinaus verzeichnete der peruanische Journalistenverband in Lima und anderen Städten Angriffe auf 21 Journalisten, die über die Proteste berichtet hatten. Amnesty International liegen außerdem Informationen über weitere Vorfälle vor, bei denen das Ausmaß der Gewalt die journalistische Arbeit behindert hat.
Und damit wurde das Recht zu informieren und informiert zu werden eindeutig eingeschränkt. Die Aggressionen reichen von der unverhältnismäßigen Anwendung von Gewalt durch die Nationalpolizei bis hin zu Angriffen und Beleidigungen durch Demonstrierende, die versuchten, Journalisten ihre Arbeitsausrüstung abzunehmen.
Amnesty International hat Bilder bestätigt, auf denen zu sehen ist, wie die Polizei auf der Plaza San Martin in Lima aus nächster Nähe Tränengaskanister direkt auf die Körper von Demonstrierenden abfeuert.
Daraufhin erinnerte Amnesty International die Behörden daran, dass die Menschenrechte derjenigen, die an überwiegend friedlichen Demonstrationen teilnehmen, geachtet, gewährleistet und geschützt werden müssen. Die staatlichen Sicherheitskräfte sollten der friedlichen Lösung der Situation Vorrang einräumen und Gewalt vermeiden, die gegen internationale Standards verstößt.
Und daran dürfen auch rechtswidriges Verhalten und Aktionen einzelner Personen nichts ändern.
Das waren jetzt nur Beispiele aus 3 Ländern, in denen es vermehrt zu Gewalt und willkürlichen Verhaftungen in Zusammenhang mit Protesten kam. Insgesamt muss man leider feststellen, dass dies in allen Regionen der Welt zu beobachten ist.
Wir wollen nochmal darauf zurückkommen, welche Menschenrechte beim Thema Protest wichtig sind.
Das Recht auf Protest wird durch die Menschenrechte der Versammlung und Vereinigungsfreiheit sowie der Meinungsfreiheit gewährleistet. Diese sind in mehreren menschenrechtlichen Dokumenten festgehalten. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948 schreibt das Recht auf freie Meinungsäußerung in Artikel 19 und das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in Artikel 20 fest.
Im rechtlich bindenden UN-Zivilpakt von 1966 finden sich diese Rechte in Artikel 19 und Artikel 21. Auch auf europäischer Ebene garantiert die rechtlich bindende Europäische Menschenrechtskonvention in ihren Artikeln 10 und 11 diese Rechte.
Beide Garantien sind eng miteinander verzahnt. Ohne die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung fehlt Versammlungen die politische Wirkkraft.
Ohne die Möglichkeit, sich zu versammeln, können gemeinschaftliche Meinungen nicht in der gleichen Weise nach außen getragen werden. Somit gehören beide Menschenrechte zu den wichtigsten Grundlagen einer lebendigen Zivilgesellschaft.
Wie ist das eigentlich bei uns in Deutschland? Welche Gesetze regeln bei uns die Versammlungsfreiheit?
Die Versammlungsfreiheit wird in Deutschland mit Gesetzen auf verschiedenen Ebenen geregelt. Zunächst gewährleistet das Grundgesetz mit seinem Artikel 8 das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit steht im Grundgesetz an zentraler Stelle und gilt gemeinsam mit der Meinungsfreiheit als Kernelement gelebter Demokratie. Es ist unverzichtbarer Bestandteil einer freiheitlich-demokratischen Staatsordnung.
Der genaue Gehalt und die Grenzen der Versammlungsfreiheit werden durch die Versammlungsgesetze ausgestaltet. Lange Zeit fanden sich die meisten Regelungen im Versammlungsgesetz des Bundes. Allerdings sind seit einer Föderalismusreform im Jahr 2006 die Bundesländer für die Versammlungsgesetzgebung zuständig. Einige haben seitdem ihre eigenen Landesversammlungsgesetze verabschiedet. In etwa der Hälfte der Länder gilt allerdings weiterhin das Bundesversammlungsgesetz.
Häufig fällt im Zusammenhang mit dem Thema Protest der Begriff ziviler Ungehorsam. Was ist damit gemeint? Wozu ist er wichtig und was kann er erreichen?
Nun, ziviler Ungehorsam hat in der Geschichte bei vielen Protestbewegungen eine zentrale Rolle gespielt und dazu beigetragen, auf Ungerechtigkeiten und gesellschaftliche Missstände hinzuweisen und Veränderungen herbeizuführen. So setzten sich die Suffragetten in Großbritannien Anfang des 20. Jahrhunderts durch ihre Aktionen unter dem Motto Taten statt Worte für das Frauenwahlrecht ein.
Der Montgomery-Bus-Boykott, initiiert durch die schwarze US-Amerikanerin Rosa Parks, trug maßgeblich zum Kampf gegen US-Rassengesetze bei.
Die Besetzung von Baugeländen sowie Sitzblockaden führten zum Erfolg der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland. Andere prominente Beispiele sind der Kampf gegen die Apartheid in Südafrika oder die gewaltfreie Revolution in Indien unter der Führung von Mahatma Gandhi.
Auch die Enthüllung des Whistleblowers Edward Snowden zum globalen Überwachungsprogramm der NSA, die zu einer weltweiten Diskussion über staatliche Überwachung führten, zählen dazu.
Und welche Position nimmt Amnesty International zu diesem Thema ein?
Amnesty macht darauf aufmerksam, dass auch störender Protest von der Versammlungsfreiheit gedeckt ist. Auch wenn teilweise andere Rechte oder Schutzgüter verletzt werden, muss in jedem Fall, also in jedem Einzelfall entschieden werden, ob oder wie scharf das Verhalten sanktioniert werden sollte.
Richtet sich ziviler Ungehorsam gegen ein innerstaatliches Gesetz, das seinerseits im Widerspruch zu den Menschenrechten steht, sollte der zivile Ungehorsam nicht bestraft werden. Richtet er sich gegen ein rechtmäßiges Gesetz, so sollten im Einzelfall die tatsächlichen störenden Auswirkungen sowie die Absicht der Aktion im Rahmen einer ausführlichen Prüfung der Verhältnismäßigkeit in den Blick genommen werden.
Ziviler Ungehorsam verzichtet immer auf Gewalt gegen Menschen und ist somit nicht mit Terrorismus gleichzusetzen. Nach Meinung von Amnesty lenken aktuelle Debatten um konsequentere Strafverfolgung von Umweltaktivisten und Aktivistinnen, die mit zivilem Ungehorsam auf die Klimakatastrophe aufmerksam machen, von der notwendigen Diskussion um konsequentere Maßnahmen gegen die Klimakrise ab.
Auch in Papenburg besteht wieder die Möglichkeit, während einer Gruppensitzung mal einfach so vorbeizukommen. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.
Wir treffen uns jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 20 Uhr im Kaminzimmer der katholischen Kirchengemeinde St. Josef im Vosseberg.
Gerader Weg 66 in Papenburg.
Bleiben Sie uns treu und mischen Sie sich ein. Und bleiben Sie aktiv für die Menschenrechte.